Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Edeka, Ihrem Partner für mehr Nachhaltigkeit beim Einkauf. Edeka, wir lieben Lebensmittel.
Gutes Klima trotz schlechter Politik. Wie geht das denn? Die Kettenreaktion. So, die große Klimakonferenz in Brasilien ist vorbei. COP30, komischer Name. Wie hat's dir gefallen, Sabine?
Ja, Mittel. Also wir sind alle mit großen Riesenerwartungen da reingegangen. Aber ich fand gut, dass eine Woche lang die ganze Welt über Klima diskutiert hat. Und weißt du, übrigens sogar im Modemagazin Vogue war ein großer Artikel drüber.
Seit wann liest du denn die Vogue?
Na, ich hatte die nur beim Zahnarzt rumliegen sehen. Das ist mein Kontakt mit der großen Modewelt.
Okay, also, aber das zeigt tatsächlich, hat es schon mal dazu geführt, dass wirklich alle, auch die damit eigentlich sonst nichts innerlich zu tun haben. Über Klima reden, die erste gute Nachricht. Das Abschlussdokument war jetzt aber nicht so gut. Also wenn ich es richtig verstanden habe, kommt das Wort fossil darin nicht mal vor. Da haben wohl diese Gegnerstaaten, also die Verhinderer, USA, Saudi-Arabien, Russland und die üblichen Verdächtigen, ganze Arbeit geleistet.
Ja, und tatsächlich, obwohl die sogar noch in die Verlängerung gegangen sind und sehr gerungen haben, ist das Abschlussdokument ein bisschen unter den Erwartungen zurückgeblieben. Das sagt auch Professor Thomas Hickler vom Senckenberg Forschungszentrum für Biodiversität und Klima.
Viele in der Wissenschaft sind mit Sicherheit enttäuscht darüber, dass es keinen klaren Fahrplan gibt für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Auch nicht dafür, dass man die globale Entwaldung stoppen möchte.
Tja, das ist wohl leider so, wie der Thomas da sagt. Wir wollen das jetzt auch nicht schönreden, aber gucken doch mal ein bisschen weiter. Das ist ja das, was jetzt überall in den Nachrichten ist. Alles Mist, hat nichts geklappt.
Ladies and gentlemen, I'm afraid the needle on our news dial has drifted into darker waters tonight.
Klar, wir haben auch vom Durchbruch geträumt, der nicht gekommen ist, aber das ist eben nur die halbe Wahrheit von der COP30.
Ja, und die andere halbe Wahrheit, die schöne, die positive, die haben die meisten gar nicht richtig mitgekriegt. Und warum? Weil wir eben auf schlechte Nachrichten stehen, oder?
Tja, der gute alte Negativity Bias, der in all unseren Köpfen ist, den die Evolution da reingepflanzt hat, habe ich ja in meinem Buch auch beschrieben, da könnt ihr alle mal nachlesen. Aber wir haben jetzt heute mal drüber geredet, was hat die COP wirklich gebracht, also neben den Schlagzeilen. Und wie geht das mit der Klimapolitik voran, obwohl viele Länder es gar nicht wollen. Und weil die das nicht wollen, entsteht der Eindruck, es würde gar nichts passieren. Aber dieser Eindruck, der ist sehr, sehr falsch. Und genau darüber reden wir heute und warum ausgerechnet Länder wie China und Pakistan in Sachen Klimaschutz inzwischen eher zu den Guten gehören. Herzlich willkommen zur Kettenreaktion, in der wir erklären, wie alles mit allem zusammenhängt. Ich bin Dirk Steffens.
Und ich bin Sabine Steffens. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Vielen Dank.
Also diese COP30, das war ja vom Ort her super, super symbolträchtig. Also in Brasilien, mitten im Amazonas, einer der wichtigsten Klimabewahrungsmaschinen auf diesem Planeten. Da war der Austragungsort. Austragungsort hört sich an wie Fußball. Also da war der Sitzungsort. Sabine, du gehst doch immer steil beim Thema Regenwald. Du bist doch quasi regenwaldsüchtig.
Ja. Ich liebe den Regenwald. Das ist quasi mein natürliches Habitat. Okay, auch wenn man ihn nicht so liebt wie ich. Und er ist auch nicht nur schön, sondern er ist eben auch super wichtig. Und als Stammhörer könnte es ja schon auswendig, ja, er ist wichtig für die Artenvielfalt, aber auch für die Trinkwasserressourcen. Er ist eine Wettermaschine, er ist eine Erdklimaanlage und so weiter und so weiter. Er ist wirklich eins der wichtigsten Erdsysteme, die bitte weiter fit bleiben sollen. Und das ist eben gut für uns auch hier in Deutschland.
Ja, Yeah, Samba Vibes bei der Kettenreaktion. Wir sollten mal wieder tanzen gehen. Aber okay, darum geht's nicht. Vor ein paar Jahren waren wir ja auch da, haben einen Dokumentarfilm wieder gedreht und vor kurzem auch eine Podcast-Folge gemacht, Folge 21, das Schweinesystem, ne? Kann man sich nochmal anhören. Unter Bolsonaro, dem vorigen Präsidenten, war die Lage wirklich schlimm. Das ist jetzt alles ein bisschen besser geworden, seit er weg ist.
Ja, wir haben einen neuen Präsidenten. Ja, der sitzt ja auch im Knast jetzt. Ne? Jetzt gibt's einen neuen Präsidenten, Lula da Silva. Er ist auch nicht ganz unumstritten, wollen wir mir mal sagen. Aber in puncto Waldschutz macht er wirklich einiges besser und er will die Entwaldung tatsächlich stoppen.
Tja, das ist schon mal eine gute Nachricht, eine ambitionierte Ankündigung, aber die Umsetzung bleibt natürlich schwierig. Trotz des neuen Präsidenten sind die Abholzungszahlen noch besorgniserregend und wie nah sind wir eigentlich schon dran am Kipppunkt?
Also es gibt ein Risiko und wir können es einfach nicht 100% vorhersagen, wo der Kipppunkt ist. Und das trifft auch auf andere Kipppunkte zu. Und das ist einfach klar, für jedes Zehntel Grad Erwärmung, was wir zulassen, steigen die Risiken.
Alle reden ja immer über diese Kipppunkte. Was genau das eigentlich ist, was genau damit in der Klimaforschung gemeint ist, tja, dafür Unboxing Science, die Nerdbox mit Sabine.
Ja, in der Klimaforschung spricht man von Tipping Elements und Tipping Points. Ein Tipping Element ist so ein ganz großer Bestandteil des Erdsystems, zum Beispiel der grönländische Eisschild, der Permafrost in Sibirien oder eben auch der Amazonas-Regenwald. Und ein Tipping Point ist ein kritischer Schwellenwert, ab dem eben so eine kleine zusätzliche Erwärmung das System in einen ganz neuen Zustand zwingt. Und danach läuft der Prozess meistens selbstverstärkend weiter. Also das bedeutet, selbst wenn wir die Emissionen wieder reduzieren, läuft der Prozess trotzdem. Physikalisch steckt dahinter das Konzept von Nichtlinearität und multistabilen Systemen. Was heißt das? Ein System hat nicht einen einzigen Gleichgewichtszustand, sondern mehrere mögliche. Und wenn man zu stark dran rüttelt, zum Beispiel eben durch Treibhausgasemissionen, dann springt es in den nächsten Zustand. Das nennt man auch Regimewechsel.
Nicht Linearität und multistabile Systeme.
Ja, tja, lass mal überlegen. Halt.
Ich meine, ja, in der Praxis, wenn man in der Küche ist und stellt mal, sag ich mal, ein paar gleich große Salatschüsseln nebeneinander und nur in einer Salatschüssel in der Mitte ist ein Ball. Und den Ball stupst du immer so ein bisschen leicht an. Dann rollt er so hin und her in dieser Schüssel und alles bleibt, wie es war. Der Ball bleibt in dieser Schüssel. Aber wenn du den zu doll anstupst, wenn du also das System durcheinander bringst, dann hüpft er über den Rand in eine andere Schüssel. Und der kommt dann auch nicht zurück in die Schüssel, in der er vorher mal war. Das heißt, das System ist erst in einen chaotischen Zustand gegangen und dann in einen anderen stabilen Zustand. Hier ist der Ball also in einer anderen Schüssel. Aber übersetzt auf unsere Problematik, wenn wir über so einen Kipppunkt einmal mal drüber sind, dann ist die Welt nicht mehr so, wie sie war und sie wird auch nie wieder so sein.
Ja, und viele Menschen stellen sich ja die Klimakrise so vor, jetzt ist es 1 Grad wärmer, dann gibt es halt so ein bisschen mehr Hitzewellen und dann ist es noch ein bisschen wärmer und dann kommen noch ein paar. So ist es aber eben nicht, denn das Erdsystem verhält sich eben oft nicht linear, weil es ist alles vernetzt und vor allem gibt es viele, viele verschiedene Rückkopplungen, also Kettenreaktionen im Grunde. Und es gibt negative und positive Rückkopplungen. Bei der negativen stabilisiert sich wieder etwas. Zum Beispiel, wenn es wärmer ist, gibt es mehr Verdunstung, gibt es mehr Wolken und ein Teil der Sonnenstrahlung wird damit zurück ins All reflektiert. Das heißt, es wird wieder ein bisschen kühler.
Also negativ ist in diesem Fall gut für uns.
Negativ ist gut. Positiv ist blöd, weil es sich eine selbstverstärkende Reaktion auslöst. Zum Beispiel mehr Wärme lässt den Permafrost schmelzen. Die ganzen im Boden ruhenden Treibhausgase kommen raus. Dann gibt es noch mehr Erwärmung und der Permafrost schmilzt noch schneller.
Tja, und dann sind wir im Eimer.
Genau. So, jetzt mal aus der Nerdbox direkt in die Kettenreaktion. Wenn der Amazonas kippt, in Anführungszeichen. Wie hängt das mit allem zusammen?
Der Amazonas-Regenwald wird abgeholzt. Dann funktioniert die globale Wettermaschine nicht mehr richtig. Viele Tiere verschwinden, aber vor allem die Niederschläge und die Wolken fehlen. Und dadurch wird das Klima dann noch wärmer. Wenn das Klima noch wärmer wird, stirbt noch mehr Wald ganz von alleine ab. Dann wird der Amazonas irgendwann zu einer Savanne und die Klimakrise beschleunigt sich weiter. Globale Folgen kennen wir und erleben sie wöchentlich. Das Artensterben, Wasserknappheit, Missernten, Hitzewellen mit vielen Toten, Wetterextreme mit Stürmen, Dürren, Starkregen, extreme Brände. Und Staaten und Inseln wie Tuvalu und Co., die werden irgendwann zu Atlantis, also sie versinken im Meer.
Muss man da nicht vielleicht Pazifis sagen?
Ach so, ja, verstehe. Ja, im Grunde genau, ja.
Pazifisch. Ja, okay, denn, gar nicht so lustig.
Denn Tuvalu liegt im Pazifik, ja, nicht im Atlantik.
Liebe
genau.
Tuvalu.
Ja.
Also, und man darf ja nicht vergessen, nicht nur kann der Amazonas dann seine wichtige Funktion nicht mehr erfüllen, sondern er ist auch selbst eine riesige CO2-Quelle, wenn man ihn nämlich verbrennt. Und das ist richtig, richtig viel. Das sind so 10-12% der gesamtglobalen Emissionen.
Und auch global steigen die Emissionen trotz der ganzen Klimadiskussion immer noch weiter an. Also wir sind noch nicht auf dem Weg der Verbesserung, sondern eigentlich immer noch auf dem Weg der Verschlimmerung. Und deshalb ist das mit dem 1,5-Grad-Ziel auch schon lange nicht mehr möglich, sage ich ja auch schon lange. Wir werden daran vorbeirauschen. Und das bestätigt auch Thomas Hickler.
Die Pläne sind nicht ambitioniert genug, um den Klimawandel ganz klar zu begrenzen. Also die Pariser Klimaziele, dass man, wenn möglich, die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt, das haben wir eigentlich schon gerissen. Wir sind ja jetzt schon bei 1,3 Grad im langjährigen Mittel. Aber es ist auch durchaus interessant, dass diese alten Klimaszenarien, die wir immer noch durchrechnen, wo die Welt vielleicht 4, 5, im allerschlimmsten Fall sogar 6 Grad wärmer werden könnte, die scheinen auch nicht mehr so realistisch zu sein.
Tja, und das ist ein Erfolg, weil wenn wir gar nichts gemacht hätten, dann wären wir auf 4 oder mehr Grad Erderwärmung zugesteuert. Und das wäre mal wirklich eine ganz schlimme Katastrophe gewesen.
Ja, denn das 2-Grad-Ziel oder 1,5-Grad-Ziel vorher, die hat man sich ja nicht einfach so ausgedacht, sondern es gibt einen wissenschaftlichen Grund dafür, weil nämlich genau jenseits von 2 Grad Erwärmung wird die Wahrscheinlichkeit, dass Kipppunkte erreicht werden und dann ihre zerstörerische Wirkung entfalten, sehr viel höher. Ich habe da mal eine Grafik gesehen, das ist wirklich furchteinflößend. Da ist bei 2 Grad so eine Linie und die Kipppunkte, die kommen alle nacheinander über 2 Grad. Deshalb ist es so wichtig, diese Ziele einzuhalten.
Auch das 2-Grad-Ziel wird sehr, sehr schwierig zu erreichen. Das ist theoretisch noch möglich, wenn wir wirklich vollkommen klimaneutral werden bis Mitte des Jahrhunderts und dann jedes Jahr Milliarden von Tonnen CO2 künstlich aus der Atmosphäre herausziehen.
Ja, es hört sich schon wirklich dramatisch an, das kann man nicht schönreden. Und die weitere Sache ist, es zerstört nicht nur unsere Lebensgrundlagen, es wird auch richtig, richtig teuer. Wir können uns schlicht und ergreifend das einfach nicht leisten.
Also es geht da auch ganz, ganz massiv ins Geld. Wir erwarten, dass die Ernteausfälle durch Klimaextreme mehr werden. Und da sind die Modelle sich auch einig, global werden sowohl Dürren als auch Überschwemmungen, also auch das Waldbrandrisiko wird zunehmen. Also für Deutschland ist relativ klar, dass die Extremniederschläge zunehmen werden und damit auch die Überschwemmungen. Und die sind natürlich auch sehr teuer.
Tja, ist auch nicht neu, aber wird immer wieder vergessen, wir können uns den Klimawandel irgendwann mal nicht mehr leisten. Tatsächlich, die Faustregel gilt, Klimaschutzinvestitionen verhindern Kosten von Klimafolgeschäden, die 5-mal höher sind. Also wirklich viel ein kleines Beispiel, die Ahrtalflut, da hat man schätzungsweise 40 Milliarden Euro ausgeben müssen, um die Folgen zu beseitigen. Ich war neulich mal in München auf so einer Versicherungskonferenz, wo es auch um die möglichen Versicherungsleistungen geht, die durch Klimaschäden notwendig werden. Da musste ich nachher echt 2 Bier trinken, um wieder lächeln zu können. Also nochmal, wir können uns das Fortschreiten des Klimawandels nicht mehr leisten.
Jetzt hat ja zum Beispiel unser Kanzler gesagt, Deutschland ist so klein, wir verursachen nur 2% der Emissionen. Und da macht sich auch gerne mal so ein Gefühl der Machtlosigkeit breit. Und wir sagen aber, das kann man so nicht stehen lassen. Die Zahl stimmt vielleicht, aber erstens sind wir nur 1% der Weltbevölkerung. Wir stoßen also doppelt so viel CO2 aus, wie uns eigentlich zustünde. Und außerdem, hey, ihr redet hier von uns, von Deutschland, und wir sind gerade die drittstärkste Volkswirtschaft des gesamten Planeten. Und wir sollen nichts machen können?
Ja, wirklich ein verrückter Gedanke. Die drittgrößte Volkswirtschaft hat angeblich keinen Einfluss auf die globale Wirtschaft. Ja, da muss man erstmal drauf kommen.
Genau, dabei könnten wir so viel und Vorreiterrolle sein, Signalwirkung haben und so weiter. Naja, aber wir schweifen ab. Wir sind jetzt hier kein Politik-Podcast, sondern wir sind bei der Kettenreaktion. Was machen wir jetzt also mit dem Ergebnis der COP, dass zum Beispiel die Abschlusserklärung für viele eine Enttäuschung war?
Also ich denke, es ist jetzt nicht sehr überraschend, dass Länder wie Saudi-Arabien oder auch Russland, die das ja als Geschäftsmodell haben, fossile Brennstoffe zu verbrennen, unterschreiben, dass man da mit einem bestimmten Fahrplan ganz aussteigen möchte. Aber es gab auch viele positive Entwicklungen oder zumindest einige, wo dann eben nicht alle mitmachen, aber eben doch eine erhebliche, ein erheblicher Teil der globalen Staatengemeinschaft.
Ja, und auch über die werden wir jetzt mal reden. Zunächst mal, wir haben es schon im Intro gesagt, eine Woche lang hat sich die Welt mit der Klimakrise befasst. Das ist doch schon mal toll, so viel Aufmerksamkeit zu erregen.
We interrupt your usual program. COP 30 has spoken.
Echoing from the Amazon through every frequency. Our planet needs more than words.
Falsch ist aber, dass sich dann alle auf diese Abschlusserklärung fixieren. Damit macht man es den Lobbyisten leicht. Da waren ja über 1500 Lobbyisten. Und diese Lobbyisten und die Verhindererstaaten haben es dann ganz leicht. Die sagen einfach nur bei der Abschlusserklärung, nö. Und dann denkt die ganze Welt, der Klimaschutz sei gescheitert. Aber so ist das gar nicht. Deshalb bin ich auch der Meinung, Klimaschutzkonferenzen in dieser Form machen wenig Sinn. Man muss sich da was Neues ausdenken oder vielleicht auch auf der Ebene drunter verhandeln.
Und das ist aber auch passiert. Auch innerhalb der COP haben sich kleinere Gruppen gebildet, die wirklich was bewegen wollten. Und wir sagen ja auch immer, die USA war ja gar nicht da. Aber Kalifornien war zum Beispiel da und Kalifornien ist immerhin die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Ich, ne?
Also
ja.
Und die machen ja was und die sind interessiert. Und also es ist nicht alles nur mies.
Ja, also Amerika war irgendwie auch da.
California is two things: a reliable partner in relationship to this space. I cannot say that for the United States of America. Particularly as it relates to the current occupant in the White House. Quite the contrary.
Bei der Energiewende und beim Klimaschutz passiert also ganz viel, ohne dass die Nachrichten dann drüber berichten. Also auch ganz ohne Abschlusserklärung. Ich habe mal die Times dazu gelesen und die schreibt ganz richtig, die Welt schreitet beim Klimaschutz voran, ob es den Regierungen gefällt oder nicht. Zitat Ende. Und das ist ein sehr schönes Zitat. Es ist richtig und es macht Mut.
Ja, und da gibt es viele Fakten dazu.
Letztes Jahr waren über 90% der gesamten Stromproduktionskapazität, die neu zugebaut wurde, weltweit erneuerbar. Das ist ganz stark dominiert durch China, die natürlich unglaublich viel investieren. Ja, die zwar auch nach wie vor Kohlekraftwerke bauen, aber im letzten Jahr wurde 10-mal mehr Photovoltaikkapazität zugebaut. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo gerade der Ausbau der erneuerbaren Energiequellen sehr massiv, sehr schnell vorangetrieben wird. Oft, denke ich mal, nicht aus Klimaidealismus, sondern weil das einfach die billigste und auch verlässlichste Quelle geworden ist, um Energie zu produzieren. Pakistan ist ein interessantes Beispiel, wo vielleicht so ein Kipppunkt erreicht wurde in Bezug auf das Energiesystem, wo man in wenigen Jahren, 3 Jahren von fast gar keiner Photovoltaikproduktion, Energieproduktion auf fast 30% gekommen ist, weil einfach die Module jetzt so billig sind, dass die sich jeder aufs Haus macht. Ja. Und da hat man ja auch keine Dunkelflaute.
Ja, und ist es nicht super interessant, sein Beispiel aus Pakistan?
Pakistan.
Das hat gar nicht auf dem Schirm.
Wer hat Pakistan als Klimaschutzland auf dem Schirm?
Genau. Und er sagt ja auch, und das sagst du ja auch immer, es ist ein Kipppunkt erreicht, in dem das Gute billiger wird als das Schlechte. Und dann braucht es eben auch einfach gar keine Politik mehr, sondern dann wird es passieren. Und es bleibt einfach dabei, die Erneuerbaren sind die billigste und verlässlichste Energiequelle.
Ja, deshalb werden weltweit auch die meisten neuen energieproduzierenden Anlagen mit Erneuerbaren oder für Erneuerbare gebaut. Also die ökonomischen, politischen und sozialen Kipppunkte kommen immer näher oder sind teilweise schon erreicht. Deutschland, ich sage das immer voller Stolz, hat im vergangenen Jahr schon über 60% seines gesamten Stroms aus erneuerbaren Quellen bezogen. Sensationell. Hätte ich sowas vor 20 Jahren in einem Podcast gesagt, gab es vor 20 Jahren schon Podcasts, Sabine?
Nee.
Talkshow, okay. Hätte ich das vor 20 Jahren in der Talkshow gesagt, hätten mich alle eingesperrt und gesagt, der Typ ist irre. Und außerdem, das darf man ja auch nicht vergessen, wenn wir unseren Strom hier selber produzieren, und das geht nun mal nur mit Nachhaltigen, weil wir kein Ölland sind, dann werden wir unabhängig von Schurkenstaaten, also von komischen Diktatoren, die uns mal die Ölpipeline oder mal die Gaspipeline oder sonst irgendwas zudrehen können und uns Preise diktieren können. Das ist besser für uns, für unseren Staat, für unsere Sicherheit und auch für unsere Wirtschaft.
Ja, und eben, wie gesagt, die Fixierung auf dieses Abschlussdokument ist da gar nicht so sinnvoll. Wir reden mal über noch einen Erfolg der Klimakonferenz, und zwar gab es den Klimaanpassungsfonds. Und ja, einige mögen sich vielleicht beschweren, dass Deutschland, weil es so klein ist und trotzdem so viel bezahlen muss, das finde ich nicht richtig. Ich finde, wer eine Möglichkeit hat, hat eine Verpflichtung, und Deutschland zahlt da 60 Millionen Euro ein.
Ja, und das darf man jetzt nicht wie Geld, das weg ist, verstehen, sondern das ist eher eine Investition. Ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, jeder Euro, den man in Klimaschutz steckt, der spart hinten raus mehrere Euro bei den Klimafolgeschäden. Und die Ahrtalflut wurde eben auch dadurch wahrscheinlicher, dass der Regenwald abgeholzt wird und dass die Welt insgesamt wärmer wird. Also wir schützen uns selbst, das ist keine Ausgabe, sondern eine Investition. Das wusste übrigens auch schon Margaret Thatcher vor Jahrzehnten, damals die Ozonkrise.
Oh ja.
Und hat gesagt, no one can opt out. Also kein Land kann so tun, als hätte es damit nichts zu tun. Alle sitzen im selben Boot.
Es ist ganz klar, dass die Kosten viel, viel höher sind als die Mittel, die gerade fließen. Es gibt Schätzungen, nach denen das ungefähr 300 Milliarden Dollar pro Jahr sind, die man bräuchte für eine Klimaanpassung. Und was gerade fließt, ist mehr als 10-mal weniger. Und dann hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass das zumindest 3-mal mehr werden soll. Aber dann ist man immer noch Faktor 3, 4, ja, oder noch mehr unter dem, was eigentlich notwendig wäre. Das heißt, es fließt auf jeden Fall nicht genug Geld im Moment, um den ärmeren Menschen in der Welt zu helfen, die ja das Problem auch nicht maßgeblich verursacht haben. Aber dieser Fonds, der ist jetzt zumindest da.
Genau, der ist zumindest da und das ist wirklich ein Fortschritt. Und jetzt nochmal zurück zum Waldschutz und zum Amazonas. Und das ist für mich persönlich wirklich eine gute Nachricht. Es gibt einen ganz neuen Fonds, der hat die tolle Abkürzung TFFF. Das bedeutet Tropical Forest Forever Facility.
Wow.
Yeah. Und der ist milliardenschwer. Auch Deutschland hat 1 Milliarde gleich zugesagt. Jetzt denkt man, geil, 1 Milliarde ist richtig viel, aber zum Beispiel China, Indonesien und so, die zahlen alle so viel. Und Norwegen, was kleiner ist als Deutschland, hat mal gleich 3 Milliarden zugesagt. Also gute Nachrichten vom Waldfonds.
Wirklich eine super Sache, weil bisher natürlich ein Problem war, dass für viele Akteure, die die Entwaldung vorantreiben, der Tropenwald keinen Wert hat. Und jetzt hat man einen Fonds geschaffen, nachdem eben alle Länder der Welt, die Tropenwälder beherbergen, Geld bekommen pro Hektar Wald. Übrigens gar nicht so viel, ungefähr $4. Aber es geht um viele Hektar. Und wenn sie es schaffen, die Entwaldungsrate zu begrenzen, dann bekommen sie diese $4. Und wenn sie es nicht schaffen, bekommen sie weniger Geld. Und das wird überwacht mit Satellitentechnik global, die gut etabliert ist. Das heißt, es gibt plötzlich ein Incitament, seinen Regenwald zu schützen, ein ökonomisches Incitament. Und es gab es vorher nicht.
Yippie, ja, yeah.
Wir gucken nochmal klein bisschen tiefer rein, wie so eine COP abläuft. Da bilden sich ja dann Untergruppen. Ne? Also das hat nichts mit der Abschlusserklärung zu tun oder nicht viel. So Untergruppen, die machen ihr eigenes Ding und zwar oft gute Dinge. Von den ungefähr 200 Staaten, die da waren, gelten ja mindestens 80 als aktive Klimaschutzstaaten. Und die verabreden da unter sich auch was ohne diesen offiziellen Beschluss am Ende. Da kann Saudi-Arabien dann nichts verhindern. Beispiel Waldschutz. Den wollen sie global weiter vorantreiben. Ne? Ich meine, Amazonas war ja auch der richtige Ort, das Amazonasgebiet, um das zu machen. Die wollen tatsächlich die Entwaldung bis zum Jahr 2030 stoppen. Ich zähle noch mal kurz nach. Das sind ja nur 5 Jahre. Wenn das gelingt, wäre das ein Riesenerfolg. Überwacht werden soll das, weil hier ja auch oft das Argument kommt, ja, in den anderen Staaten, da funktionieren die Behörden und die Polizei nicht so gut und so. Muss gar nicht. Technik und Innovation lösen dieses Problem. Sowas macht man heute nicht mehr mit einer Safari-Streife, die man irgendwo hinschickt, sondern mit Satellitenüberwachung. Das ist eine ganz schnelle Entwaldungserkennung und die EU und Brasilien, die kooperieren, um den illegalen Holzanschlag zu beenden. Also da sind auch wirklich gute Nachrichten zu vermelden.
Genau. Und tatsächlich hat Brasilien inzwischen auch einen Präsident, der zumindest Waldschutz sehr ernst nimmt. Der hat das schon in seiner ersten Amtszeit übrigens gemacht. Der hat die Entwaldungsrate geviertelt. Leider dann unter Präsident Bolsonaro ist es wieder ganz fürchterlich angestiegen. Da wurde dann die vierfache Fläche des Saarlands jedes Jahr abgeholzt.
Wie viel Wald steht eigentlich im Saarland?
Ich bring's in
Liebe Saarländer Podcast. Und Saarländerinnen, wie groß ist euer Land und wie viel Wald habt ihr? Das möchten wir wissen. Schreibt uns doch mal.
Egal. Also jedenfalls seit Lula erneut im Amt ist, sinken die Zahlen wieder ganz deutlich und ist jetzt niedriger als in den letzten 9 Jahren. Also das ist ein schöner Hoffnungsschimmer.
Es gab schon so einen guten Spirit auch auf dieser Konferenz, ja, wo viele Akteure gesagt haben, komm, wir machen was. Ja. Und ich glaube, für diesen Spirit, für diese Aktivitäten, die jetzt auch aus der Konferenz entstehen, und wir haben noch gar nicht alle angesprochen jetzt aus Zeitgründen, da gibt es noch ein paar mehr, war das durchaus wichtig.
Klimaschutz ist eben kein Hexenwerk und tatsächlich gibt es mehr Lösungen als Probleme, auch beim Klimaschutz. Energiewende und Ernährungswende, das alles läuft bereits. Ja, zu langsam, nicht beschönigen, ne? Viel zu langsam, aber es läuft. Wir sind auf dem Weg in die richtige Richtung.
Ja, und zum Schluss habe ich Thomas Hickler noch gefragt, was er machen würde, wenn er König von Deutschland wäre.
Ich träume manchmal von Innenstädten wie in Holland, ja, wo eben nicht überall Autos sind. Öffentlicher Nahverkehr wie in der Schweiz, Heizen wie in Schweden, Investitionen in Erneuerbare wie in China. Also ganz viele Lösungen sind schon da. Ja. Man muss einfach nur mal rumschauen, wie andere das lösen. Und dann ist ganz klar, dass eine viel bessere Welt möglich wäre. Und zwar eine, die auch wirklich lebenswerter ist und dass gar nicht so viel um Verzicht geht.
Das sagen wir doch auch immer.
Also, wenn ich König von Deutsch. Rio Reises war so sensationell. Okay, geiler Song, ganz alt, aber toll.
Genau, also Leute, das Problem, die Klimakrise ist groß, machen wir uns nichts vor. Aber nichts machen geht auf jeden Fall nicht.
Ja, das geht nicht. Also immer weiter voran und vor allen Dingen auch ein bisschen schneller. Früher oder später kommen wir mit dieser Methode ans Ziel. Also lasst euch nicht entmutigen von den schlechten, fast ausschließlich schlechten Nachrichten von der COP30 aus Brasilien. Das war ein bisschen oberflächlich in den Schlagzeilen, dass das alles schiefgegangen ist. So schlimm war es nicht. Und ansonsten läuft auf der Welt vieles gut.
Und damit sind wir am Ende unserer Kettenreaktion für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns total, wenn ihr uns liked, weitererzählt, dass es euch gefallen hat und uns ein paar Kommentare dalasst.
Das war die Kettenreaktion, Audioproduktion und Sounddesign, der wunderbare Stefan Strüber.
Die Kettenreaktion ist eine unabhängige Produktion von uns, Sabine und Dirk Steffens.